Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Die sogenannten Ankerzentren wurde im vergangenen Jahr erbittert gestritten. Sie sollten in allen Bundesländern die zentralen Unterkünfte für neu ankommende Flüchtlinge werden. Doch bisher gibt es Ankerzentren erst in 3 Bundesländern. Wir haben in Bamberg geschaut, wie es den Flüchtlingen dort geht. Außerdem geht es heute um gefährliche Begegnungen zwischen Freizeitpaddlern und Ausflugsschiffen auf dem Bodensee. Und es geht quasi auch noch um Panda, Eisbär und Co. Der Berliner Zoo wird heute nämlich 175 Jahre alt. Anker. Dieses Wort hat einen guten Klang. Schließlich gibt ein Anker Schiffen Halt in stürmischer See. Vermutlich wurde das Wort Anker auch wegen diesem guten Klang als eine Art Namensgeber ausgesucht für die sogenannten Ankerzentren. Dabei ist es ganz offiziell eine Abkürzung und die steht, jetzt halten Sie sich fest, für Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung. Diese Ankerzentren sollen nach dem sogenannten Masterplan von Bundesinnenminister Horst Seehofer die Bearbeitung von Asylverfahren deutlich beschleunigen und vor allem die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern einfacher machen. Für die Menschen dort sind die Bedingungen aber oft hart an der Grenze des Erträglichen. Ina Kraus hat das Ankerzentrum in Bamberg besucht.
Also erster Schritt Registrierung, zweiter Schritt ist dann hier eben die Untersuchung nach 62 Asylgesetz.
Presserundgang im Ankerzentrum Bamberg. Es ist das Vorzeigeprojekt des Freistaats. Manfred Krug von der Regierung von Oberfranken hat das Ankerzentrum mit aufgebaut.
Also Sinn und Zweck der Ankereinrichtung ist, das Verfahren dadurch zu beschleunigen, dass man alle entscheidenden Behörden an einen Standort mitbringt.
Das Ankerzentrum befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen US-Kaserne. In 13 Wohnblocks leben bis zu 1500 Asylbewerber. Für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, sind die Ankerzentren in ganz Bayern ein Erfolgsmodell.
Wir haben jetzt im Schnitt nach 2 Monaten die Entscheidung des BAMF. Das heißt, dass vor allen Dingen all die, die anerkannt werden, um die 30% mindestens nach 2 Monaten schon Sicherheit haben, dass sie bei uns hier bleiben dürfen. Und dann haben andere, die abgelehnt werden, die Möglichkeit, Klage zu erheben. Und das dauert dann natürlich einige Monate.
Die 25-jährige Blessing lebte bis vor kurzem im Ankerzentrum Manching-Ingolstadt. Die alleinerziehende Mutter floh aus Nigeria vor Gewalt. Doch im Ankerzentrum fand sie keinen Schutz, denn die Zimmer dürfen nicht abgesperrt werden. Aus Brandschutzgründen, heißt es.
Es war sehr schwierig. Ich konnte mich nicht mal anziehen, ohne Angst zu haben, dass jemand reinplatzt und mich nackt sieht. Auch nachts konnte ich das Zimmer nicht absperren. Du lebst in ständiger Gefahr, wenn du in einem Zimmer schläfst, das du nicht abschließen kannst.
Blessing klagte gegen die Ablehnung ihres Asylantrags und lebte insgesamt 1 Jahr und 9 Monate mit ihrem kleinen Sohn im Ankerzentrum Manching. Die Bewohner dürfen nicht selbst kochen, leben auf engstem Raum mit anderen, nicht einmal Familien mit Kindern haben ein Recht auf ein eigenes Zimmer. Es gibt ständig Konflikte, auch mit den privaten Wachdiensten. In den frühen Morgenstunden kommt beinahe täglich die Polizei, um Flüchtlinge abzuschieben. Nachts zu schlafen sei fast unmöglich, sagt Amir aus dem Iran. Er wartet seit über 1 Jahr auf die Entscheidung seines Asylantrags. In seinem Heimatland war er Englischlehrer. Im Ankerzentrum Bamberg dolmetschte er für 80 Cent die Stunde. Draußen ist den Bewohnern die Arbeit verboten.
It's like a city, you know? But this city is not Germany.
Es ist wie eine Stadt, aber diese Stadt ist außerhalb von Deutschland. Wenn wir rausgehen, sagen wir, jetzt gehen wir nach Deutschland. Denn die Regeln und Gesetze hier sind ganz anders als draußen.
Sich zu wehren, fällt Bewohnern der Ankerzentren schwer. Sie haben kaum Zugang zu einer unabhängigen Rechtsberatung. Außerdem können sie sich einen Anwalt oft nicht leisten. Asylrechtsanwälte sprechen bei Ankerzentren von einem Tal der Ahnungslosen. Der Bayerische Flüchtlingsrat und andere Flüchtlingshilfsorganisationen in Bayern fordern die Rückkehr zu kleineren, dezentralen Unterkünften. Die alleinerziehende Blessing lebt seit kurzem in einer dezentralen Unterkunft, kann endlich ihr Zimmer abschließen und für ihren kleinen Sohn selbst kochen, kann endlich anfangen, sich in Deutschland zu integrieren.
Ich würde raten, die Immigranten nicht so lange in einem so schwierigen Umfeld zu lassen wie das, in dem ich gelebt habe. Höchstens 6 Monate in so einem Lager. Dann sollten sie in ein normales Haus oder Wohnungen verlegt werden.
Ina Kraus hat sich im Ankerzentrum in Bamberg umgesehen. Brett, ein bisschen Wasser und ein Paddel. Viel mehr braucht es nicht für die neue Trendsportart Stand-Up-Paddling. Dabei steht man dann aufrecht auf einer Art Surfbrett und paddelt gemütlich oder auch schnell und angestrengt vor sich hin. Das Ganze sieht zugegeben ein bisschen schräg aus, aber es macht angeblich viel Spaß und trainiert dabei auch noch den ganzen Körper. Am Bodensee werden solche Stand-up-Paddler zusammen mit anderen Wassersportlern allerdings zunehmend zum Problem, denn sie kommen dort immer häufiger den großen Ausflugsschiffen in die Quere. Thomas Wagner über gefährliche Begegnungen und beinahe Katastrophen auf dem Bodensee.
Ein sonniger Sommertag auf dem Bodensee.
Wir sind im Moment auf Motorschiff MS Überlingen. Ja, im Moment in den Morgenstunden ist das natürlich noch eine sehr genussreiche Zeit, oder? Da ist der See noch quasi leer.
Kaum Verkehr auf dem Bodensee. Noch kein Verkehr, denn Kapitän Stefan Grieble weiß, das wird sich schnell wieder ändern.
Speziell in den Sommerferien und an den Wochenenden ist der See natürlich schon deutlich frequentierter von allen möglichen Freizeitsportlern, sprich Segler, Motorboote, Stand-up-Paddler und Ruderbootfahrer.
Ja, ich denke, da ist eine Zunahme erkennbar in dem Freizeitbereich. Vor allem Stand-Up-Paddler hat man vor 5 Jahren eigentlich noch gar nicht gekannt. Und am Anfang waren sie halt wirklich denn nur sehr in Ufernähe. Aber heutzutage ist es einfach so, dass da auch welche gibt, die halt quer über den See rüberfahren. Aber wenn halt ein Stand-Up-Paddler alleine irgendwo auf dem See ist, das ist oft einmal schwierig zu erkennen.
Ergänzt Matthias Hipp, Steuermann auf der MS Überlingen und Betriebsratsvorsitzender der Bodensee Schiffsbetriebe, eine 100%ige Unternehmenstochter der kommunalen Stadtwerke Konstanz. Will heißen, es wird in Ferienzeiten und an Wochenenden allmählich eng auf dem Bodensee und gefährlich. Frank Weber ist Geschäftsführer der Bodensee Schiffsbetriebe.
Was mich mit Sorge umtreibt, ist der zunehmende Verkehr, Freizeitverkehr auf dem Wasser, und zwar von Leuten, die sich mit Stand-Up-Paddlern, mit Tretbooten oder mit Paddelbooten auf dem See befinden und die mit den Verkehrsregeln auf dem See nicht umgehen können.
Tatsächlich ist das Bodensee-Schifferpatent, der für den Bodensee erforderliche Bootsführerschein, nur für Motorboote mit einer Maschinenleistung ab 6 PS erforderlich und für größere Segelboote. Ruderboote, Drehboote und selbst kleinere Motorboote können sowohl Feriengäste als auch Einheimische an einer der vielen Bootsvermietungen ausleihen, ohne Führerschein. Das gilt auch für die sogenannten Stand-Up-Paddler, wo man aufrecht auf einem Brett steht und sich mit einem Paddel fortbewegt.
Wir schauen bei uns ganz genau im Verein, unsere Vereinsmitglieder, also es gibt auch Anweisungen intern und die wissen auch wirklich alle Bescheid, dass man nicht diese Schifffahrtslinien kreuzen soll.
So Rolf Becker vom Windsurfclub Immenstadt, viele Mitglieder dort sind begeisterte Stand-Up-Paddler. Das Problem, viele Stand-Up-Paddler gehören eben keinem Club an, haben keinerlei Kurs absolviert.
Also ich kann mir vorstellen, dass das ein großes Problem ist, weil die Leute, die sind wirklich unterwegs, die kaufen sich das Ding ohne irgendwelche Anweisungen oder kommen hier im Urlaub mit her, sehen das als Badeinsel und paddeln einfach auf den See raus und die kennen wirklich diese Vorschriften nicht.
Doch die Vorschriften sind eindeutig.
Das war ein Achtungssignal, 4 Sekunden. Dann müssen alle Verkehrsteilnehmer umsichtig schauen und gucken, ob sie nicht gerade irgendwo im Weg rumfahren.
Denn, erklärt Kapitän Stefan Kriebel, Fahrgastschiffe haben auf dem Bodensee Vorrang vor anderen Booten. Nur viele Stand-Up-Paddler, Ruderer und Tretbootfahrer wissen das nicht und das führt immer öfters zu gefährlichen Situationen.
Besonders im Bereich der Landestellen und der Hafeneinfahrten. Das sind natürlich auch beliebte Orte für die Wassersportler. Und die können sich die Geschwindigkeit und die Größe, die ein Schiff hat, oftmals gar nicht vorstellen. Die sind total überrascht, auch wie viel Kraft so ein Schiff hat und denken, sie machen sich einen Spaß drum, wenn die jetzt mal dahin schwimmen. Dabei ist das eklatant lebensgefährlich.
So Frank Weber, Geschäftsführer der Bodensee-Schiffsbetriebe. Abhilfe können nur mehr Information bringen.
Da ist mein dringender Appell an alle, die mit dieser Ausbildung oder mit dem Verkauf oder Verleih gerade von solchen Wassersportgeräten zu tun haben, informieren Sie die Leute. Bleiben Sie weg von den Fahrgastlinien, von den Schifffahrtslinien, bleiben Sie weg von den Landestellen und Häfen. Da ist es für Ihre Kunden und für Ihre Vereinsfreunde lebensgefährlich.
Vielleicht geht ja sogar noch ein bisschen mehr. Richtige Schulung für diejenigen, die mit ihren Wasserfahrzeugen auf den See hinaus wollen, aber die Regeln nicht kennen, noch nicht kennen. Jochen Becker vom Windsurfclub Immenstadt.
Es gibt Schulen, wir haben auch Kurse, wir bieten auch Kurse an. Dann natürlich auch die Regeln, was man beachten muss, gerade von der Schifffahrtslinie, von der Berufsschifffahrt, dass man sich fernhält.
Ausflug Dampfer gegen Freizeitpaddler, das war der Beitrag von Thomas Wagner. Im Berliner Zoo wird an diesem Wochenende gefeiert. Heute vor genau 175 Jahren wurde der Zoo nämlich eröffnet und zur Feier des Jubiläums werden morgen dann auch noch die Öffnungszeiten um 175 Minuten verlängert. Eine Minute für jedes Jahr. Ich bin schon gespannt, ob dann im nächsten Jahr 176 Minuten länger geöffnet ist. Vor Ort kann man sich dann jedenfalls morgen Abend bis ungefähr 9:30 informieren. Man kann sich die Tiere natürlich anschauen, aber man kann sich auch über die wechselvolle Geschichte des Zoos informieren. Auch die düsteren Kapitel aus der Kolonial- und Nazizeit werden dabei beleuchtet. Anja Nehls mit einem kleinen Vorgeschmack auf 175 Jahre Berliner Zoo.
Die Pandas sind zurzeit die Stars im Berliner Zoo. Jeden Tag versammelt sich vor ihrem Gehege eine Menschentraube und diskutiert, ob die schwarz-weiße Panda-Dame Meng Meng nun schwanger ist oder nicht. Und ob es mit dem Panda-Nachwuchs vielleicht doch noch klappt, pünktlich zum 175. Geburtstag des Berliner Zoos, dem ältesten Zoo in Deutschland und dem einzigen, der hierzulande Pandas hält, ergänzt Zoodirektor Andreas Kniering.
Die haben einfach was, ja. Pandas sind schon Tiere, die ja Bären sind und trotzdem irgendwie uns einnehmen, ja. Und wenn man sie anschaut, dann, also ich gehe ja manchmal abends hier auch entlang und sehe dann noch beide hier und dann ist man schon fasziniert.
Die Pandas sind eine Leihgabe der chinesischen Regierung für zunächst 15 Jahre. Insgesamt fast 20.000 Tiere leben auf dem Gelände zwischen dem Bahnhof Zoo und dem Tiergarten mitten in der westlichen Berliner City. Mit 1.400 Arten ist der Berliner Zoo der artenreichste der Welt und mit 3,5 Millionen Besuchern pro Jahr einer der bestbesuchten. Viele Besucher sind Stammgäste.
Ja, wir haben so eine Jahreskarte gekauft.
Dieses Jahr sind wir das vierte Mal da.
Ich frische hier meine Kindheitserinnerungen auf.
Und da waren wir jeden Sonntag im Zoo. Und es ist sehr schön.
Wir hatten gerade ein schönes Erlebnis. Die Elefanten haben gebadet und das war sehr schön.
In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts überzeugte der Zoologieprofessor Martin Lichtenstein zusammen mit seinen Mitstreitern Alexander von Humboldt und Peter Linné den preußischen König, einen Teil seines Jagdreviers außerhalb der Stadt als Areal für den neuen Zoo zu stiften. Vor 175 Jahren war ein Zoo die einzige Möglichkeit, Tiere aus anderen Ländern zu sehen, ohne dorthin reisen zu müssen. Und obwohl heutzutage jeder Mensch jedes Tier in den Medien in Großaufnahme sehen kann, besitzt ein Zoo immer noch Anziehungskraft, sagt Andreas Knierim.
Früher war tatsächlich die Faszination für das einzelne Individuum wichtig, für das Tier, die Kreatur, das Fremde. Und das hat sich heute deutlich geändert. Wir haben heute weitestgehend bedrohte Tierarten, selbstverständlich immer von Menschen bedroht. Die Natur bedroht sich eigentlich nie selber. Und was wir verstärken wollen, ist eben, dass die Menschen mit noch mehr naturwissenschaftlichem Engagement zu uns kommen. Also, dass wir immer weiter abrücken von dem, ich gehe nur mal in den Zoo, weil ich meine Freizeit dort verbringen will, hin zu, ich gehe aktiv in den Zoo, weil mich das interessiert und weil ich naturverbunden bin und weil ich ein Stück weit mehr helfen möchte.
Der Zoo habe auch einen Bildungsauftrag, so Knierim. Ein Tierpfleger steht deshalb gerade mit einem Mikrofon in der Hand mitten im Wolfsgehege.
Ich bin hier nicht der Alpha-Rüde oder Chef, ich bin außerhalb Ihres Systems. Das ist auch ganz okay so, denn ansonsten müsste ich die Rangordnungskämpfe jeden Tag mitmachen. Und ja, dazu habe ich einfach nicht das Gebiss.
Die Wölfe wurden bereits hier im Zoo geboren. Damals, Ende des 19. Jahrhunderts, waren die meisten Tiere in den Zoos Geschenke fremder Herrscher, stammten aus den Kolonien oder wurden von Tierhändlern erworben, die auf sogenannten Tierfangexpeditionen, vor allem Afrika, als Selbstbedienungsladen begriffen. Die Transporte in europäische Zoos waren für die Tiere eine Qual. Viele verendeten noch vor der Ankunft. Anfang des 20. Jahrhunderts zeigte der Zoo in sogenannten Völkerschauen sogar Menschen, zum Beispiel afrikanische Naturvölker, die wie Tiere begafft wurden. Nur 90 Tiere überlebten dann die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs. Danach übernahm Katharina Heinroth als Direktorin den Zoo und überzeugte die britischen Besatzer, dass er erhalten werden müsse. Zunächst baute man für die überlebenden Tiere in den leeren Gehegen Kohlsalat und Mohrrüben an. Die Berliner schenkten dem Zoo ihre Haustiere, unter anderem Papageien. Brenzlig wurde es während der Berlin-Blockade 1948-49, erinnerte sich Katharina Heinroth.
Es gab kein Heu und kein Stroh, denn das konnte man mit der Luftbrücke nicht darüber bringen. Das war ein Spuk. Da haben wir, Gott sei Dank, kam mir der Gedanke, das Falllaub zu sammeln im Herbst. Und es gab einen herrlichen Herbst, wie man ihn selten hat. Ganz trockenes Laub haben wir fuderweise eingefahren.
Nach dem Krieg kamen nach und nach wieder neue Tiere in den Zoo im Berliner Westen. Im Ostteil der geteilten Stadt Berlin entstand der Tierpark, fünfmal so groß wie der Zoo. Im Zoo stieg die Zahl der Besucher beinahe kontinuierlich jedes Jahr, auch nach der Wiedervereinigung. Absoluter Publikumsliebling wurde schließlich der im Dezember 2006 geborene kleine Eisbär Knut, erzählt der damalige Zoodirektor Bernhard Blaschkewitz. Als er das erste Mal im Freigehege präsentiert wurde, kamen Fernsehteams aus der ganzen Welt und tausende Berliner.
Es musste einem das Herz aufgehen, wenn man so einen kleinen Bären aufwachsen sieht. Dass die Mutter ihn nicht angenommen hat und dass sich gut entwickelt hat, war er dann natürlich schon was ganz Besonderes. Dennoch ist es für mich also unverständlich gewesen, in welchem Ausmaß also die Öffentlichkeit auf den Bären reagiert hat. Es war unwahrscheinlich.
Knut starb mit 4 Jahren an einer Infektion. Vielleicht gibt es nun mit kleinen Pandas bald neue Stars im Berliner Zoo. Wichtiger sind Zoodirektor Knierim allerdings gute, tiergerechte Lebensbedingungen für alle Tiere. Er hat die Zahl der Tiere reduziert und will ihnen mehr Platz bieten. Das Raubtierhaus wird deshalb gerade neu gebaut. Ein neues Nashornhaus steht auf der Wunschliste. Außerdem eine bessere Unterkunft für die Primaten und die Elefanten.
Panda, Eisbär und Co. Der Berliner Zoo feiert in diesen Tagen seinen 175. Geburtstag. Und das war der Beitrag von Anja Nehls. Damit geht unsere Sendung unerbittlich zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Stefanie Gebert und sie fragt, war das Teilhabepaket top oder flop? Stefanie Gebert gleich bei Campus und Karriere hier im Deutschlandfunk nach den Nachrichten. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.